Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Bereits 2016 hat die kolumbianische Regierung mit der FARC-Guerilla ein Friedensabkommen geschlossen. Man kann aber Frieden nach einem Bürgerkrieg, in dem Fall in Kolumbien nach einem Bürgerkrieg, der über ein halbes Jahrhundert gedauert hat, nicht einfach beschließen und dann ist er plötzlich da. Die Umsetzung dieses Abkommens, also einfach der Frieden zwischen zwei verfeindeten Gruppen in diesem Land, das Ende eines Krieges, das das Todesopfer gekostet hat und das Land aber auch mental völlig aufgespalten, das kann man nicht einfach so herbeibringen. Die Vereinten Nationen versuchen aber gemeinsam mit der Regierung in Bogotá das zu erreichen, und zwar mit einem Projekt, das in seiner Ausführung, zumindest in Teilen dieser Ausführung, wirklich weltweit einmalig ist bisher. Beteiligt an diesem Projekt war unter anderem auch Brigitta von Messling vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Das Projekt ist noch nicht beendet, aber sie ist inzwischen wieder in Berlin und deshalb konnte sie hier zu uns ins Studio kommen. Schönen guten Morgen, Frau von Messling.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Man denkt dann oft, und manchmal denkt man das auch nicht zu Unrecht, dann sitzen diese internationalen Fachleute, in dem Fall vielleicht in Bogotá, in irgendeinem Büro. 9 Monate am Stück, mindestens so lange weiß ich, haben Sie das nicht getan, sondern waren ganz woanders, ganz weit weg von der Hauptstadt, wirklich in einem Camp. Was war das für ein Camp?
Also es war ein Camp, das aufgebaut wurde neben den Demobilisierungscamps der Guerilla. Dort gab es einen, das hieß Mecanismo Tripartito, das war ein dreigliedriger Mechanismus, wo die UNO, die Truppen, also das Militär, das kolumbianische Militär und die Guerilla, eine Gruppe der Guerilla, alles zusammen gemacht hat. Und zwar eine vertrauensaufbauende Maßnahme, um den, ich möchte jetzt nicht sagen Entwaffnungsprozess, weil für die FARC ist es besonders wichtig zu sagen, dass sie nicht entwaffnet wurden, sondern ihre Waffen abgegeben haben, um eben diesen Prozess der Abgabe der Waffen zu begleiten.
Als Sie da angekommen sind, Sie hatten natürlich Vorstellungen davon, waren vorbereitet, aber wie ist das? Spürten Sie da am Anfang wirklich diese Spannungen unter den verschiedenen Fraktionen? Also ich will jetzt nicht sagen, es hat die Luft geknistert, das klingt ein bisschen niedlich, wenn man überlegt, worum es geht, aber Sie verstehen, was ich meine. Hat man das richtig gespürt?
Ja, am Anfang schon. Als ich da ankam, im Februar 2017, da war die FARC noch bewaffnet und da war es schon schwierig, also es gab wenig Berührungspunkte oder die Menschen in dem Camp, also FARC und auch das Militär, redete nicht viel miteinander, saß an verschiedenen Tischen. Da merkte man schon, dass da also eine größere Distanz zwischen den Gruppen war.
Sie haben konkret selber, das Camp war größer, aber Sie haben selber in einem Zelt gelebt in dieser Zeit mit, ich glaube, 3 Frauen, ehemaligen Angehörigen der FARC, wenn man damals überhaupt schon ehemalig sagen konnte, ich weiß es gar nicht. Wie habe ich mir Sie können sehr gut Spanisch, die Sprache war nicht das Problem, aber dieses Zusammenleben am Anfang vorzustellen.
Also das war schon eine komplette Umstellung, weil wir wirklich dort in einem Zeltlager gewohnt haben, ohne Klimaanlage bei 37 Grad. Und wir hatten Männerzelte und Frauenzelte und da es nicht sehr viele Frauen gab, ich war in einem Team von 17 Personen der UNO, davon waren nur 3 Frauen und es waren auch nur 3 Zivile, der Rest war Militär und Polizei. Und ich habe im Frauenzelt geschlafen, da schliefen 10 Frauen und 3 davon FARC-Guerilla, aber auch vom Militär, die Repräsentantinnen und Ärztinnen und andere Leute, die bei uns mit dabei waren. Und das war eine ganze Umstellung, weil man einfach dieses, als zivile Person ist man ja dieses Camp-Leben überhaupt gar nicht gewöhnt. Diese Zeiten, dieses alles gemeinsam sein, diese ganz wenig Privatsphäre. Ich hatte ein Zimmer, wenn man das so nennen kann, das eigentlich nur ein kleiner Platz, der abgegrenzt war mit Gardinen und wo ein Bett und ein Spind drin stand. Und das war die Privatsphäre, die ich dort im Camp hatte. Und das war schon eine große Umstellung.
Und worin genau bestand dann Ihre Arbeit? Also was haben Sie von morgens bis abends gemacht mit den Menschen da?
Also wir haben zusammen uns erstmal getroffen morgens und die verschiedenen Themen besprochen. Das hier heißt UNO, FARC und Militär zusammen, setzte sich jeden Morgen zusammen, um alle möglichen Themen zu besprechen, weil es ganz wichtig war, es war eine vertrauensaufbauende Maßnahme, also war die Transparenz sehr wichtig und dass alle eben all die gleiche Information hatten. Und da gab es ja sehr viele Richtlinien in der Zeit, wer darf was machen, wo darf jemand hingehen und all das. Und da wurden eben auch Verstöße oder mögliche Verstöße besprochen, um zu gucken, wie können wir diese Probleme lösen. Dann mussten wir noch Patrouille fahren. Es gab eine demilitarisierte Zone, die wir bewachen mussten. Also musste man da rumfahren und gucken, ob da auch keine Verstöße gegen diese Demilitarisierung ist. Und dann wurde das Camp aufgebaut, das mussten wir auch mit begleiten. Essen wurde geschickt zu den Guerillas, das musste verifiziert werden. Und ganz wichtig war natürlich auch, mit den Gemeinden zu reden, die jetzt plötzlich ein Guerilla-Camp, bei uns waren es 425 Guerillas, die plötzlich das neben einem Ort war, der eigentlich nur 250 Einwohner hatte. Also war das schon ein großer Veränderung in der Region. Und also haben wir sehr viel mit dem lokalen, ich möchte jetzt nicht sagen Bürgermeister, aber Dorfvorsitzenden gesprochen und auch besonders wichtig, was die Frauen mit einzubinden und zu gucken, was sind die Bedürfnisse der Frauen. Und so haben wir eigentlich jeden Tag so in dem Gebiet uns sehr viel bewegt, mit Menschen geredet und waren eigentlich die ganze Zeit draußen und haben geguckt, dass so viel Transparenz oder die Personen so viel Informationen über diesen ganzen Prozess haben wie nur möglich.
Als dieser Bürgerkrieg begann, da waren wir beide noch nicht mal auf der Welt. Sie noch eine ganze Weile nicht, ich gerade soeben noch nicht. Kann man sich immer, ich nicht, aber Sie waren vor Ort wirklich hineinvollziehen, kann man wirklich verstehen, wie groß diese Gräben sind, die jetzt zugeschüttet werden müssen zwischen diesen Gruppen?
Das ist ganz schwierig, weil es wirklich auch, wenn ich so mit den Guerilla gesprochen habe, die über Generationen schon in der Guerilla waren, also Väter waren in der Guerilla, Mütter, Großväter, also der älteste Guerillero, den ich kennengelernt habe, war 71. Also es ist wirklich das ganze Leben, was natürlich auch sehr schwierig die Wiedereingliederung in die Gesellschaft macht. Und für die Guerilla-Kämpfer ist es genauso eine Umstellung, in das zivile Leben zurückzukehren, wie es für uns wäre, jetzt plötzlich Guerilla-Kämpfer zu werden. Und das ist manchmal unterschätzt man das, weil für einen selbst das zivile Leben so normal ist. Die gesellschaftlichen Gräben sind sehr stark. Man ist immer wieder überrascht, was Leute vergeben oder wie Leute zusammen dann sagen, wir machen jetzt weiter. Aber trotzdem ist es halt einfach ein Prozess, der ganz lange dauert. Und ich finde, da als Außenstehender ist es sehr schwierig, das zu bewerten, weil man möchte natürlich auch gerade als Mitglied der UNO, man möchte immer, dass die Sachen schneller gehen. Aber ich glaube, dieser Prozess der Versöhnung, der Verzeihung, das ist ein ganz privater Prozess. Und das ist auch wirklich jedem Einzelnen so überlassen, den so zu machen, wie er oder sie möchte.
Vielleicht trotzdem nochmal ganz zurück zu den praktischen Problemen, damit wir ein Beispiel machen. Was sollen die praktischen Probleme sein? Ich sage mal jetzt was ganz Provokantes, leicht böse klingendes, sie dürfen nicht mehr schießen. Das ist völlig logisch in so einem Prozess, aber ich habe gelesen, auch zusammen mit Ihrer Mission, das ist für manche ehemalige Guerillakämpfer ein Problem, weil sie jetzt nicht mehr wissen, wie ich eigentlich zum Arzt gehe, weil es nicht unüblich war, zumindest in den Teilen Kolumbiens, die FARC besetzt waren, wo die Macht hatte. Man ging halt zu einem Arzt, hat ihn bedroht, damit er einen behandelt. Heute hat man, wie wir hier auch, im Idealfall so eine Krankenkassenkarte und das ist im Alltag gar nicht so einfach, wenn Menschen das nicht kennen. Ne?
Nein, überhaupt nicht. Also sehr schwierig und ja, früher wurden dann die Ärzte sozusagen mit Bar bezahlt und jetzt ist das kolumbianische Krankensystem ist auch nicht das effektivste und daher wurden die Guerilla jetzt ganz normal in das kolumbianische Krankensystem eingegliedert und natürlich auch noch, eigentlich kriegen sie noch privilegierten Status am Anfang, aber es war ihnen trotzdem zu langsam und da dachten sie sofort, das wäre, weil sie Guerilla sind, was ja gar nicht stimmt, das ist, weil sie eine ganz normale Bürger jetzt sind und jetzt nicht mehr diese Waffen haben und das ist natürlich diese ganze neue Interaktion mit der Gesellschaft, wo man plötzlich nicht mehr diese Macht der Waffe oder diese Macht der Kontrolle hat, ist natürlich etwas ganz Neues.
Ich glaube, es ist jetzt noch zu früh, um wirklich den Erfolg dieser UN-Mission zu bewerten. Aus zwei Gründen. Einerseits ist sie ja gar nicht zu Ende, nur Sie sind jetzt erstmal wieder hier in Deutschland. Und zweitens ist dieser Prozess wird natürlich mit und ohne Vereinte Nationen noch dauern. Aber nach Ihren eigenen ganz persönlichen Erfahrungen in diesem Camp, kann das ein Vorbild sein auch für andere Krisengebiete, wo sei es durch einen Bürgerkrieg oder aus anderen Gründen verschiedene Bevölkerungsgruppen wieder ein normales Leben miteinander führen müssen?
Also das kommt natürlich immer, die UNO kann ja auch nur das machen, was der Staat, in dem sie agiert, zulässt. Und da war der kolumbianische Staat halt sehr offen, da sehr eng mit der UNO zusammenzuarbeiten. Und besonders dieses dreigliedrige Mechanismus, wo man so dieses Vertrauen aufbauen so stärkt, weil man wirklich alles zusammen macht und jeder die gleiche Information hat und sehr viel die Probleme ausdiskutiert, das war schon etwas ganz Besonderes. Es wäre schön, wenn dies in anderen Konflikten auch möglich wäre, dass man wirklich dieses Vertrauensaufbauen so stärken kann durch dieses intensive Zusammenarbeit. Das muss aber von Konflikt zu Konflikt angesehen werden und analysiert werden, da doch jeder Konflikt sehr komplex und sehr anders ist und auch jede Gesellschaft anders ihren eigenen Konflikt bearbeiten möchte.
Brigitta von Messling war beteiligt neben vielen anderen an einer auch immer noch fortgesetzten UN-Mission, die das Zusammenleben ehemaliger Guerillamitglieder auf Seiten der FARC und anderen in Kolumbien inzwischen 2,5 Jahre ungefähr nach dem offiziellen Abschluss des Friedensabkommens, gehen wir wirklich so weit, das so zu nennen, wirklich ermöglichen soll. Frau von Messling, herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank fürs Gespräch.